Wir fangen an mit einem Vortrag, der sich an Kinder richtet, also unter 18-Jährige, und haben hier den Roland Olbricht, der den Vortrag hält, lange schon im OpenStreetMap-Projekt, in der OpenStreetMap OSMF aktiv, vertritt da die deutschsprachige Community, ist vielleicht auch vielen bekannt durch die Overpass API, und ich freue mich jetzt über deinen Vortrag und was du jetzt für unter 18-Jährige da im OpenStreetMap-Projekt reißen möchtest.
Ja, also es ist nicht, er wendet sich, danke erstmal für die Einleitung und für die Gelegenheit vorzutragen, und es wendet sich nicht nur an 18-Jährige, sondern es wendet sich nicht nur an unter 18-Jährige, sondern eigentlich startet es mit einer Frage, die der Jochen Topf vor ungefähr einem Jahr aufgeworfen hat, nämlich: Was ist OpenStreetMap? Wie erklären wir es den Leuten draußen? Wie können wir einen griffigen Claim haben, wie man leicht wie den Bekanntheitsgrad erhöht? Und eigentlich müsste man das auch ergänzen, um was ist GIS und was sind Geodaten? Das sind nämlich berechtigterweise genauso dringende Fragen. Ich werde aber mich strategisch darauf zurückziehen, dass es einfacher ist, sich auf die eine Frage erstmal zu konzentrieren und die andere mitzudenken. Und letztlich Jochens Idee war: Wir fragen mal die Sendung mit der Maus. Das ist, ich weiß nicht, wer kennt die Sendung mit der Maus? Gut, super, muss nicht viel zu sagen. Und wären wahnsinnig gut im Erklären. Wenn die das erklären können, können wir die Erklärung wahrscheinlich übernehmen. Hat er auch getan. Und Jochen ist freundlicherweise jemand, der Dinge wirklich macht, im Gegensatz zu mir. Die Vorbehalte muss man schon mal machen. Hat er dann bei WDR angefragt, und die haben ihm gesagt, zurückgemeldet: Macht doch mal was zu unserem Türenauftrag mit der Maus. Und dazu muss man erklären, der ist vielleicht ein bisschen weniger bekannt. Und da ist das so, dass es jedes Jahr deutschlandweit eine Aktion gibt, wo im Prinzip Unternehmen, Institutionen dazu eingeladen sind, ihre Türen zu öffnen, quasi einen Tag der offenen Tür, sowas wie ähnliches früher, aber eben mit dem Anspruch an sich, an Kinder zu wenden. Und das ist nicht so spektakulär, wie es sich anhört, aber es hat genau das Richtige, um jetzt Kinder im Grundschulalter, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, je nachdem, wie man das Angebot schneidet, zu begeistern. Und wir waren jetzt zweimal mit unserer vierjährigen Tochter auf den, also einmal mit drei, einmal mit vier, mit fünf werden wir dann auch wieder sein, vielleicht auf unserem eigenen, auf diesen Türöffnertagen. Und letztlich ist es überschaubar. Die Leute haben sowas gemacht, wie einen Imagefilm zu zeigen, Material zum Mitnehmen zu haben, Geschicklichkeitsspiele mal rumzuführen. Letztlich ein Tag der offenen Tür, zusätzlich angereichert um Elemente, die die Kinder besonders begeistern. Also es wäre erstmal nicht so unmöglich. Die Frage ist aber, was davon kann man mit OpenStreetMap, GIS und Geodaten machen? Also wenn man jetzt hier hinguckt, das war jetzt ein bisschen, sieht man nicht, das war jetzt irgendwie so ein bisschen vom THW. Die haben natürlich einen tollen LKW, ein tolles Material, da kann man Kinder sofort mit begeistern. Ist ein bisschen schwierig irgendwie, den Kindern jetzt eine tolle Karte und tolle Geodaten zu zeigen. Das ist eigentlich die Aufgabe, das so weit runterzubrechen, dass man sagen kann, man bekommt dazu ähnlichen Ergebnissen. Gut, also ein Klassiker wäre jetzt erstmal nachzuschauen, eigentlich gehört Kinder begeistern zu den Aufgaben der Schule, ob sie jetzt erfüllt oder nicht, sei mal dahingestellt. Und das heißt aber, einen Grund, da mal nachzugucken. Ich hatte vorhin schon GIS und Open Source erwähnt, und tatsächlich sieht es auf der Programmierseite, was die Angebote aussieht, ist zumindest relativ zahlreich, was vorhanden. Es gibt relativ viele Projekte, es gibt die in der schulischen Form, es gibt die auch in nahen außerschulischen Formen. Das sind dann häufig Scratch und Roberta, sind Projekte, wo man im Prinzip einen kleinen Roboter bewegen kann und programmieren kann und wo quasi dieses Anfasselement auf dieser Richtung wieder da ist und wo es eine direkte Rückmeldung geben soll, wo die Hoffnung ist, wenn man die Programmiersprache eher mit Farben abbildet und so, dass es für die Kinder einfacher ist, man eventuell auch gar nicht so stark auf Lesefähigkeiten abzielen muss. Code.org ist die amerikanische Variante dazu, die sich an ein breiteres Altersspektrum wendet. Und die Frage ist aber, wie viel bleibt und auch wie viele bleiben von den Projekten. Und das ist nicht so sehr, als um diese Projekte klein zu reden. Diese Projekte leisten ziemlich gute Arbeit, das sollte man nicht unterschätzen. Aber es ist, um dem die Erwartungshaltung zu korrigieren. Es geht letztlich am Ende schon darum: Klar, wir wollen eigentlich diese Antwort darauf haben. Wir wollen, dass vielleicht auch die Sendung mit der Maus mal einen Weg findet, OpenStreetMap für Laien nochmal anders zu erklären. Aber wir wollen letztlich, hier einem Haufen Kinder im Grundschulalter mal einen schönen Nachmittag machen. Und das ist eigentlich das Niveau, auf dem man bleibt. Und wenn die Grundschulkinder danach kein genaues Verständnis von GIS haben, dann ist das halt so. Das kann nicht der Anspruch sein. Und auch bei Älteren wäre es so, man kann im Grunde genommen die Leute, selbst auch bei Erwachsenen, könnte man sie eigentlich eher nur anfixen in so einem Rahmen. Und man sollte nicht die Erwartung haben, dass nur weil man demjenigen eine noch so schöne Karte oder noch so schöne App zeigt, dass derjenige sofort danach losrennt und als sein wichtigstes Hobby mappen hat. Also es geht letztlich darum, dass man sagt man muss schon glücklich sein, wenn die Leute sich daran erinnern und wenn die Leute sich daran erinnern, dass es sowas gibt und darauf zurückkommen, wenn sie dann im Alltag stärker involviert sind. So, dann wäre die Frage was ist denn mit dem Fach Erdkunde? Das wäre eigentlich ja Kerndisziplin und Startpunkt oder später Geografie für den Schulunterricht. Und da ist es so, dass zu meiner Schulzeit gab es diesen bösen Spruch mit unterstreiche das Wort Kartoffel und spreche mit deinem Nachbarn drüber. Und da sind wir leider bei den Lehrplänen relativ weit und für OpenStreetMap relativ unglücklich in der Lage oder in der Situation, dass diese Basisfähigkeiten gar nicht so mehr sehr im Lehrplan auftauchen. Das geht so ein bisschen unter an dem Anspruch, eben über Karteninhalte zu sprechen und die Tatsache, dass die Karte im Raum zu verorten und auch eben, dass man Karten selbst machen könnte, das geht halt unter. Und während tatsächlich in der Realität ist es so, die Karte ist jetzt einfach mal, die Situation ist etwas fiktiv, aber die realen Situationen waren ähnlich. Die Frage ist, man selbst oder auch das Kind steht neben einem und sagt, wo ist denn jetzt eine Bäckerei? Ich habe Hunger. Oder es wäre auch manchmal eher eine Eisdiele bei den Kindern. Aber das ist egal. Und dann kann man eben vermitteln wir sehen zwar keine, aber wir können eine Karte aufmachen und dann wissen wir, in welche Richtung wir laufen können, wo wir was finden und wo nicht. Und letztlich, das ist eigentlich diese Fähigkeit, wo man sagen kann, das wäre eine wichtige Sache, die man übermitteln können möchte. Ich weiß allerdings noch nicht, wie. Und die Schule leistet das eben nicht, diese Fähigkeit, dass wenn ich eine Karte habe oder auch Geodaten, bin ich damit in der Lage, um die Ecke und durch die Wand zu schauen. Weil ich weiß ja auf der Karte genau, was ich dahinter erwarte. Ich weiß danach, in welche Richtung ich weiterlaufen kann. Das kann ich ohne die Karte nicht, weder durch die Wand noch um die Ecke schauen. Und das ist eigentlich so, diesen Aha-Moment müsste man eigentlich noch einfangen. Das tut die Schule halt so gar nicht. Das heißt, da müssen wir noch mal an anderen Stellen weiterschauen, wo wir was sehen. Und natürlich das, was wir eigentlich so als Kernkompetenz sehen, was früher gar nicht ging. Wir haben, also in meiner Zeit waren Karten noch gefühlte Herrschaftsinstrumente. Und es war schon eine kleine Revolution, dass man Karten selber befüllen oder gar selbst erstellen kann. Und das ist eigentlich die Kernkompetenz von OpenStreetMap. Das ist aber natürlich ein deutlich größerer Schritt als eine Karte aufzuschauen, wo man sich irgendwie ein paar Bäcker um die Ecke sehen kann. Gut, tatsächlich ist aber das, was in den Schulen passiert ist, sogar sehr erfolgreich. Eine Zeit lang hat der Foskis sogar GPS-Geräte verliehen. Und es gab sehr viele engagierte Lehrer, ich hoffe, es gibt auch ein paar davon noch, die dann daraufhin losgezogen sind hier rechts sieht man etwas, was vielen bekannt ist unter dem Begriff Field Papers. Ich kann es jetzt mal Walking Papers, also wie auch immer, aber im Grunde genommen diese Erkenntnis, dass man mit einem Block DIN A4 und Notizen, es gibt auch die Variante, die Daten vorher ausdruckt und dann quasi anfängt auszumalen, dass man damit tatsächlich die Kartendaten erheben kann, wenn man ins Feld geht, ganz ohne Werkzeuge. Da bräuchte man eigentlich nicht mal ein GPS für. Das Problem ist eher, das hat bis 2015 sehr stattgefunden, dass wir mittlerweile die Karten voll haben. Was, wenn die Karte fertig ist? Sie wird nie fertig. Da wird gleich Nakana noch mal was zu sagen, dass die Karte nicht fertig wird. Aber es ist halt schon so. Es ist etwas anderes, das, was die Schulen gemacht haben, wo es ein quasi sehr lückenhaftes Straßennetz gab und quasi von den Nebenstraßen über die Pois bis hin zu Bäumen oder was auch immer so im Interesse der Lehrer und Schüler lag, dieses Vervollständigen ist halt nicht mehr da. Wir brauchen eigentlich etwas, was übrigens auch in vielen früheren Vorträgen zu finden ist, wenn man mal sucht, dieses Problem mit, wie kriegt man die Leute in gleicher Weise für das Gardening begeistert, also dafür Daten zu pflegen, wie initial eine leere Karte zu füllen. Und das unter den Nebenbedingungen, dass früher hatten wir eher, dass wir die dass nicht einfach möglich war, in die Tasche zu greifen und das GPS-Signal auf dem Gerät zu bekommen, was einem zwingend auch gleich die Karte in die Hand drückt dazu. Sozusagen diesen Aha-Moment, dass die Karte erst gemacht werden muss. Es ist schwierig, den jetzt zu bekommen. Gut, was natürlich die Frage aufwirft, wenn wir in der Schule also so nur sehr, sehr eingeschränkt fündig werden, was es außerhalb der Schule gibt. Es ist relativ leicht, Gamifizierung zu bekommen. Also es ist tatsächlich ist es so, wenn man sich in dem Quiz-Genre umschaut, dann ist Geografie da ein Riesenthema. Ich habe jetzt einfach mal so wahllos hier irgendwie so eine Afrika-Karte zum Ausfüllen gemacht. Kann man auch mal machen. Fürs Allgemeinwissen habe ich letztes Jahr war die globale Konferenz in Nairobi und bei der Gelegenheit habe ich mal mir die leere Karte angeschaut und überlegt, wie viele Staaten ich fülle und es waren erschreckend wenig. Und fürs Allgemeinwissen lohnt es sich, das zu tun, für Erwachsene, für Groß und Klein. Es wurde da von einer 5-Jährigen von Freunden abgehängt, die die Karte vollständig hingekriegt hat und ich nicht, jedenfalls vor der Konferenz. Und aber es ist halt etwas anderes als das, was wir eigentlich mit OpenStreetMap machen wollen, weil es ist, das ist letztlich Wissen anhäufen. Das liegt quer zu dem, was wir eigentlich vorhaben. Man könnte das sicherlich ergänzend machen, aber man sollte eben nicht versuchen, damit zu tief zu planen. In eine ähnliche Richtung geht, es gibt ein Spiel, Uppsala, was gar nicht so bekannt zu sein scheint, wie ich dachte, nachdem ich danach recherchiert habe. Und die Spielidee ist, sind Karten, die von der einen Seite mit Städten oder bekannten Orten beschriftet sind und auf der Rückseite steht eine Koordinate. Und die Aufgabe ist, die richtig in Ost-West- oder Nord-Süd-Richtung zu ordnen, was überraschend schwierig ist. Also es ist, wir haben mit den Erwachsenen mit diesem Spiel schon über viele, viele Stunden Freude gehabt. Und es gab dann irgendwann mal eine Edition, hat meine Frau sich sehr darüber gefreut, zu einem Hochzeitstag, wo ich quasi für uns bedeutende Orte dann einfach mal mit Koordinaten versehen habe und als Spiel. Das haben wir tatsächlich auch einige Runde gespielt und festgestellt, egal wie bedeutend die Orte sind, man weiß trotzdem gar nicht so genau, wo sie liegen, aus verschiedenen Gründen. Und letztlich, was es aber nach wie vor nicht gibt, ist eben dieses Element, dieses Entdecken um die Ecke durch die Wand schauen, diesen Aha-Moment mit der Karte. Das habe ich abschnittsweise in Computerspielen gesehen. Und eigentlich sollte man bei sowas wie Entdeckenkarten und Apps mal an Pokémon Go denken, wo es tatsächlich so ist, dass es die Leute immerhin motiviert, vor die Tür zu gehen. Also es ist tatsächlich das Erste, was man dieser App zugutehalten sollte. Also die Dinge, die man da entdeckt, sind fiktiv. Also sozusagen Pokémon Go beruht darauf, dass es erweiterte Realität gibt, wo quasi Elemente, die spielerischen Elemente werden in die Realität zusätzlich eingeblendet. Es sind keine Dinge, die man in der Realität findet und auch keine Dinge, die man mappen sollte. Aber das ist eine Randgeschichte, die auch zur Geschichte von OpenStreetMap gehört, dass Elemente aufgetaucht wurden in der Hoffnung, dass man damit die Spielmechanik beeinflussen kann. Aber das Problem ist nach wie vor, ich hatte geschrieben, es ist eher weit entfernt von OpenStreetMap und GIS, weil es sind halt diese fiktiven Objekte, dieser Aha-Moment, dass man weiter schauen kann als der eigene Horizont mit einer Karte, der ist eigentlich fundamental ungelöst. Also da müsste man noch überlegen, wie man das in einen Moment reinbekommt, wo man das verlässlich innerhalb von so einem Tag, Nachmittag oder gar wenigen Minuten reproduzieren kann. Ich glaube, das ist eigentlich der Kern der Antwort auf die Frage, was ist OpenStreetMap? Das ist eben, dass man eben mit dem Verständnis von Geodaten eigentlich eben genau um die Ecke und durch die Wand schauen kann. Und egal ist, ob wir sie als Karte präsentieren oder in anderer Form. Und es gibt da aber ein anderes Problem, das man nicht unterschätzen sollte. Nämlich, wenn wir mal daran denken, wie weit wir laufen durften oder von unseren Eltern mal erzählt bekommen haben, wie weit sie als Kinder raus durften. Das war häufig so mit quasi eine Tür aufgemacht und die Eltern durften noch quasi bis weit in den nächsten Wald spielen und man verließ sich darauf, dass sie schon zurückkommen. Am besten, wenn sie in Gruppen unterwegs sind. Unsere Generation war eher so mit, wenn es gut lief, dürfte sie noch in die Straße oder in den Park. Und heutzutage sind Leute überrascht, wenn wir unsere Tochter quasi sagen, jetzt setz dich aufs Fahrrad, die Straße hier ist ruhig, kannst du auf und abfahren. Die Nachbarn wissen, dass da ein kleines Mädchen unterwegs ist. Und also es ist tatsächlich so, die Straße ist halt so, dass man im Grunde genommen eine de facto viel Spielstraße. Und da sind aber Leute, Spaziergänger, mitunter völlig überrascht, dass da irgendwie Kinder draußen vor der Tür rumlaufen, wo sich die gesellschaftliche Erwartung bewegt hat, dass die Kinder quasi die ganze Zeit voll behütet bestenfalls im Garten sitzen. Und dann fehlt natürlich genau dieses Element. Also genau dieses Element, dass man Strecken zurücklegt, die man nicht mehr übersehen kann, geht genau verloren, wenn man die Bewegungsradius so weit einschränkt. Also das ist tatsächlich eine fundamentale Aufgabe, die offen ist, die uns aber nicht davon abhalten sollte, den Rest des Themas zu bearbeiten. Das ist Ach ja, ich hatte da Stolpersteinmaus hingeschrieben, weil es eine schöne Anekdote ist, wie viel da eigentlich von drin ist. Wir hatten als eifrige Sendung mit der Maus einen Beitrag, wo sie über die Hintergründe von den Stolpersteinen sehr, sehr schön berichtet haben. Und die historisch-politische Dimension hat unsere Vierjährige noch nicht verstanden, so ist es halt nun mal. Aber tatsächlich war sie sensibilisiert genug dafür, dass sie anschließend in unserem kleinen Städtchen unaufgefordert mir die ganzen Stolpersteine gezeigt hat, die ich hier so noch gar nicht wahrgenommen habe. Da hat man mal gesehen, wie viel Aufmerksamkeit und Orientierung sind, die die Kinder doch mitbringen. Dass sie Orientierungssinn hat, ist dabei übrigens auch gar nicht außer Frage. Das heißt, ich würde mal unterstellen, dass genug Kinder eine Karte lesen können, bevor sie lesen können. Das haben wir jetzt auch bei mehreren anderen Kindern noch gesehen. Das ist also tatsächlich, daran sollte es nicht hängen. Deswegen auch eigentlich die Idee ist ein Angebot, was glaube ich, was ich unbedingt mal ausprobieren möchte, ist einfach, Hartmut hat da den schönen großen Drucker unten, eine ziemlich leere Karte auszudrucken. Ich habe jetzt mal symbolisch in Schwarz-Weiß genommen. Es ist gar nicht so leicht zu entscheiden, welche Elemente man noch drauf haben will. Ein leeres Blatt hilft nicht, aber es ist zum Beispiel eine der Aufgaben ist es, die Straßenklassifikation loszuwerden. Wir haben die Straßenklassifikation ziemlich breit in unsere Karten verankert und sie ist für Fußgänger ziemlich uninteressant. Also es ist oberhalb einer nicht trivialen Klasse, es ist eine Straße einfach ein Hindernis bei der Überquerung. Und so gibt es viele Dinge wie Gebäude und viele andere Elemente. Und die Idee wäre eigentlich, eine ziemlich leere Karte zu haben, auf der die Kinder tatsächlich mal malen dürfen. Weil nämlich im Grunde genommen, man sagt jetzt, okay, dann haben wir halt einen Plan, wo die Kinder drauf rummalen. Klar, ausmalen macht den Kindern Spaß, aber im Grunde genommen, ich weiß nicht, wer diese Karte wieder erkennt. Wer erkennt die Karte wieder? Na schön, schon einige. Das ist die Karte ist im Grunde genommen der Start allen Gisses und es ist genau eine Karte, auf der Dinge eingetragen und ausgemalt sind. Es ist die von Jon Snow, die Karte über die räumliche Verteilung der Choleraepidemie, womit er aufgeklärt hat, wodurch die Cholera tatsächlich in London sich zu diesem Zeitpunkt verbreitet hat. Und die Geschichte ist ein wenig verkürzt, aber im Wesentlichen kann man sagen, dass GIS ist damit gestartet, dass man über Geodaten etwas so Schwerwiegendes wie eine Gesundheitsepidemie erfolgreich in größerem Umfang bekämpfen konnte. Und im Grunde genommen ist da genau das passiert. Wenn auch damals mit anderen Mitteln, man hat sich eine Karte genommen und in der Karte Dinge eingetragen. So wie wir jetzt das Kind einfach dazu ermuntern wollen, mal in der Karte eine ziemlich leere Karte auszumalen. Es ist genau das, was wir nachher tun. Wir nehmen uns eine Basiskarte und setzen Layer drauf. Das ist elektronisch ein bisschen mehr fancy, aber im Grunde genommen ist es eine ziemlich direkte Linie. Also von daher ist es ein Angebot, was man auf jeden Fall machen sollte, um auf der haptischen Ebene zu verstehen, wie eigentlich diese Overlay-Karten funktionieren. Das zu Ende gedacht, würde ich mal die Idee in den Raum werfen wollen, weil nämlich bei der Frage, wo das eigentlich hingeht, hatte ich mich mal umgeschaut. Es gibt mittlerweile, also ein Problem von OpenStreetMap ist, dass es tausende eine Sache gibt, die man visualisieren kann. Das heißt also, von den anderen Erfahrungen würde ich sagen, man sollte auf jeden Fall mit einem Ideen angehen, was man als Angebot machen kann. Mittlerweile gibt es ziemlich viele, ziemlich gute Open-Data-Datensätze bei den Städten. Und ich würde daher mal als Idee den Raum werfen, dass man versucht, sich daran entlang zu hangeln, weil es relativ generische Themen sind, die die Leute mit nach Hause nehmen können. Die Open-Data-Datensätze haben die Leute halt auch zu Hause auf dem Rechner erreichbar. Und es würdigt da auch ein bisschen die Arbeit, die passiert ist und zeigt den Leuten, dass dass Kartendaten eben auch über Vernetzung funktionieren. Das tun sie nämlich auch immer. Selbst in einem Projekt wie OpenStreetMap, was in gewissem Maße auch auf seine Autonomie bedacht ist. Aber auch dort ist es so, dass es sicherlich klar ein Mehrwert ist, den Leuten zu zeigen, dass es die Kunst ist, die Kartendaten daher zu bekommen, wo sie vorliegen. Heißt also im Ergebnis, eigentlich gibt es genug Programm, was man an so einem Maustüröffnertag machen kann, und zwar auch inhaltlich sinnvoll. Nämlich zum Beeindrucken, das kennen vielleicht einige, es gibt eine Animation, Show Me the Way, ebenso wie sich einen Projektor zu nehmen und Layer auf die Wand zu werfen. Das sind Dinge, die man alleine vor sich hinstellen kann. Die machen ein Bild und eine Animation und beeindrucken Leute. Es gibt die Dinge zum Informieren. Das ist eigentlich das Herzstück. Es braucht aber Leute. Das in der Mitte. Und das ist aber eigentlich das, auf das wir uns konzentrieren sollten. Da hängt es halt davon ab, wie viele Leute man mobilisieren kann, um das vorzuführen. Also eigentlich die Vorstellung. Fred hat mir gerade erzählt, dass sie das nicht mal gemacht haben. die Vorstellung, dass man tatsächlich quasi die Daten erfasst, ändert und den Leuten sofort zeigt, wie es sich auswirkt in der Karte, die sie damit erstellen. Ich glaube, das wird schon viele Leute fesseln. Und letztlich eben nicht zu vergessen, zu mitnehmen, um in Erinnerung zu bleiben, Dinge wie die Ausmalkarte oder auch Quizkarten oder Ähnliches. Da gibt es eben niedrig hängende Früchte, wie man durchaus man bemüht einen großformatigen Drucker, wie es sie durchaus gibt, relativ leicht zu Ergebnissen kommt. So, jetzt sehe ich gerade, dass mir die Zeit ausgeht, aber deswegen nochmal die Erinnerung. Ich würde mich auch freuen, wenn noch jemand eine Idee hat, wie man eben diesen Moment des Um-die-Ecke-Schauens machen kann. Und um es abzuschließen, möchte ich die Aufforderung in den Raum werfen, wer da Interesse hätte, bei einem Türöffnertag, wenn wir das tatsächlich an diesem 3. Oktober schaffen, bespielen zu können, da Räume zur Verfügung zu stellen, wo es einen Stammtisch gibt, der vielleicht auch motiviert wäre, mit ein paar Leuten mit aufzulaufen, dass man einfach mal ausprobieren kann, was davon oder auch völlig andere Ideen, die die Leute selbst haben, sich realisieren lässt, dass man mal vorführen kann, dass es eben durchaus möglich ist, auch ein abstraktes Ding wie OpenStreetMap in so einem konkreten Kontext wie dem Türöffnertag zu präsentieren. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Roland, für die tollen Ideen und Anregungen und Tipps. Es gibt auch schon viele Fragen und Anregungen im Chat, und zwar eine: Wie wäre es mit Geocaching als Schnitzeljagd?
Also die Idee ist auf jeden Fall im Grunde genommen etwas haptischer als das Pokémon Go. Insofern sollte man auf jeden Fall das mal in Betracht ziehen. Aber ich glaube, es ist relativ viel Aufwand man hat immer noch relativ künstlich platzierte Objekte. Also es geht also ein bisschen auch darum, um die Dinge zu entdecken, die man selbst hat. Das heißt, man sollte es im Hinterkopf behalten. Je nachdem, wenn jemand sagt, er will diesen Türöffnertag machen und er möchte dazu auch das Geocaching beisteuern, dann sollte man das unbedingt einbauen. Ist aber natürlich vom Aufwand her deutlich mehr, als wenn man sozusagen auf einem relativ eng umrissenen Gelände arbeiten kann.
Okay. Dann gibt es noch eine Idee. Wie wäre es, mit Karten aus den Daten zu gestalten? Zum Beispiel Räuberkarten, Piratenkarten. Ich kenne beispielsweise ja auch noch ein Projekt, ich weiß nicht, wer das kennt, da kann man sich Teppiche ausdrucken lassen mit der Nachbarschaft um einen rum. Also genau, was hältst du davon, solche
Unbedingt.
Themenkarten?
Unbedingt, das hängt letztlich davon, wir haben ja diesen mittleren Block, wo wir wirklich Leute dran setzen müssen und was auch immer die Leute an Tools beherrschen, umso besser. Also da kann man eigentlich vorführen, wie viel man in nahezu Echtzeit hinkriegt und um den Kindern vorzuführen, wie es genau geht, weil das ist das, was die Leute, was Kinder in anderen Kontexten, in diesem haptischen Kontext ja sehr lieben. Ich kann es nur mal empfehlen, mit Kindern übrigens über ein breites Altersspektrum ins Freilichtmuseum zu gehen, wo irgendwelche Techniken, wie man schmiedet, Papier macht oder sowas vorgeführt sind, die Leute sind sofort begeistert. Aber das hängt eben daran, dass die Personen da sind, die diese Stände betreuen können. Und dann gerne alles, was die Leute sich zutrauen in Echtzeit.
Okay. Ja, dann gibt es hier noch eine Idee aus dem sportlichen Bereich. Und zwar geht es um Orientierungslauf. Und und da wird angeregt, dass Orientierungslauf eine gute Sportart ist, wo Menschen allen Alters mit Kompass und Karte durch den Wald rennen und sich orientieren. Und da die Frage, ob es mit dem Foskis oder OSM da eine Kooperation gibt oder ob das eine Idee wäre.
Mir wäre keine bekannt, aber ich glaube, ich würde das mal weitertragen, dass wir das nicht vergessen. Ja. Weil das ist sicherlich etwas, was, also von den Erfahrungen würde ich sagen, Leute, die in die Richtung gegangen sind, haben mir häufig stolz ihre App gezeigt, die sie benutzten, und meistens stand dann unten rechts in der Ecke wenigstens brav drin, dass es von OpenStreetMap war, aber ich musste es ihnen zeigen, damit sie verstehen, dass sie mit OpenStreetMap-Daten arbeiten. Aber ich glaube, da ist sicherlich viel Potenzial drin. Ich würde auch das eher nicht im Rahmen von dem Türöffnertag platzieren, aber das auf jeden Fall als Zugang sollte man das auf jeden Fall weiterverfolgen.
Ja, da gab es auch noch Anregungen. Zwar erstmal so ein Kommentar, dass die Sportler oft ihre detaillierten Karten selber erstellen. Und dann hat jemand noch dazu einen Kommentar geschrieben, dass es da Open Orienteering Map gibt zum Beispiel und auch noch einen Link vermerkt. Also scheinbar gibt es in der Richtung auch schon was. Ja. Noch die Frage hier in den Raum. Hat jemand hier im Raum noch eine Frage an den Roland? Können wir die gerne noch stellen, ja?
Genau, ich hatte die Ausmalkarte dann so verstanden, korrigiere mich, wenn ich das nicht richtig verstanden habe, dass die Kinder im Endeffekt eine relativ leere Karte bekommen und ihre Orte sozusagen eintragen, die ihnen wichtig sind, oder?
Ja.
ja, ne? Also sozusagen hier ist ein guter Spielplatz und hier irgendwie ist...
Ich würde tatsächlich sogar zwei Varianten in den Raum stellen. Also was die Kita dann mal gemacht hat, sogar ohne meine Initiative, war, dass die Kinder angefangen haben, ihre gegenseitigen Wohnorte und Lieblingsorte selbst einzutragen. Was man aber eben auch machen kann, ist, wenn man noch irgendwo einen Beamer hat, Dinge drauf projizieren, dass man den Leuten ein bisschen Hint hingibt, ohne sie dazu zwingen, diese Orte einzutragen. Aber das ist dann schon Hightech mit mehr Betreuungsaufwand verbunden. Aber also die Möglichkeiten gäbe es beide, sowohl das geführte Eintragen als auch das völlig freie Eintragen eigener Orte. Es geht genau ums haptische Erfahren, dass man eine Karte kontrollieren kann.
Genau, und vielleicht über das rein didaktische des Maustüröffnertags hinaus könnte man natürlich auch drüber nachdenken, einen speziellen Kinderstil sich auch zu überlegen. Also vielleicht auch in Kooperation mit irgendwelchen nationalen Vereinen wie Kinderschutzbund beispielsweise. Also ein Freund von mir hatte mich mal für Wittlich irgendwie angefragt, habe ich gesagt, nee, keine Zeit für irgendeine Karte. Aber letztendlich geht es ja darum, sozusagen Kindern die Möglichkeit zu geben, die Orte zu markieren, die ihnen wichtig sind. Und das sind natürlich andere Orte, als sie sozusagen im Standardstil von OpenStreetMap drin sind. Weil da sind vielleicht dann Wohngebäude gar nicht mehr so relevant. Es geht eher um andere Sachen, Spielplätze, Eisdielen vielleicht und vielleicht auch Orte, die nicht so sicher sind für Kinder. Ja. Ich glaube, das ist schon viel Potenzial drin. Ich glaube, man müsste sich aber dann starke Partner in dem Bereich vielleicht auch suchen, mit denen man das zusammen auch entwickeln kann.
Auf jeden Fall. Ich hätte das bewusst jetzt insofern erstmal zurückgestellt, um sozusagen ein handlungsfähiges Ding zu haben. Das Ding hat einen Termin, es hat einen relativ überschaubaren Umfang. Was nicht klappt, klappt dann halt nicht und die Welt geht nicht unter. Diese Kooperation sollte man suchen. Unsere letzte hat daran gehangen, dass wir kein Datenschutzkonzept hatten, Minderjährige wirklich mit OpenStreetMap interagieren zu lassen. Das muss und sollte man in dem Zuge angehen. Aber das ist, wie die Kooperation selbst, halt eine nicht triviale Angelegenheit, das zu machen. Weswegen ich das jetzt ungern damit ranbinden sollte. Das ist, also da würde ich versuchen, erstmal die Einmalaktion zu starten und dann zu sehen, wie man die Kooperation einschließlich einer datenschutztauglichen Öffnung auch für Minderjährige mit einer sinnvollen Altersgrenze tatsächlich hinkriegt.
Hast du Überlegungen schon mal gehabt, weil jetzt gerade Vierjährige da stehen? Es gibt ja ganz viele Experten im Alter von so 3 bis 7 Jahren, die ganz genau wissen, welche Rutschen cool sind und welche nicht und welche Schaukeln was können. Und da so eine Art Mapathon draus zu machen mit ganz vielen Kitas in der Stadt oder Bundesland oder Deutschland, irgendwie zu sagen, man mappt das und wie Niklas meinte, irgendwie in einem coolen Stil darzustellen. Ich glaube, das könnte was sein, wo viele Kids irgendwie auch mitmachen und es in Kitas auch genügend Leute gibt, die das irgendwie mit anleiten könnten.
Ja, das Schöne ist, das könnte man so einen Tag dann tatsächlich mal ausprobieren und dann anschließend sagen, man macht danach ein Paket, das man mehr oder weniger anbieten kann. Die Kitas machen auch sowas. Wir haben das in einem anderen Zusammenhang bei uns in der Kita, dass es quasi die Eltern mehr oder weniger aus ihrem Berufsumfeld was mitbringen konnten. Und meine Frau, die im Projekt Hygienisch ist, hat da quasi so ein sofort rundum Versorgungspaket mit einfachen Physikexperimenten mitbekommen. Die Leute sehr beeindruckt, die Kita-Kinder sehr beeindruckt. Ich glaube, das sollte man haben, aber da würde ich, glaube ich, den ersten Schritt das in so einem Tag mal ausprobieren. Dass man die Kitas nicht mit Experimentierstadien nervt, sondern mit einem relativ tauglichen Paket um die Ecke kommt, was zumindest mal ein, zwei Mal Kinder gesehen hat und dann natürlich sich weiter verbessern kann. Weil da ist auch, dass man aufs Tempo kommt, relativ schnell mit den Kindern zu Ergebnissen kommt. Geduld haben Kinder leider nicht.
Gut, ja, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Ich sehe, das ist ein Thema, das begeistert, groß und klein. Und danke für das Teilen von deinen ganzen Erfahrungen und Ideen. Ich hoffe, da wirst du Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden. Ihr könnt ja direkt auf den Roland zugehen. Es gibt jetzt eine kleine Pause. Erstmal nochmal herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ja.